Guten Tag und herzlich willkommen bei Kicker Daily am Freitag. Ich bin Yannick Brunner und heute Abend wird es ernst, denn heute ist Generalprobe. Letzter Test für die Mannschaft von Julian Nagelsmann vor der EM. Letzte Chance, sich einzuspielen, bevor es dann am 14. Juni gegen Schottland wirklich zählt. Dafür spielt Deutschland heute Abend in Mönchengladbach gegen Griechenland. EM, Griechenland, da denken die meisten wahrscheinlich an 2004, ich auch. Otto Rehhagel und der wohl überraschendste Europameister der Geschichte. Da wollen wir heute mal drüber sprechen, wie das damals war. Wie haben die das überhaupt hinbekommen? Wie haben die das überhaupt gemacht? Und was macht die Griechen 2024 zu einem guten Testspielgegner? Dafür spreche ich jetzt mit Georgios Vavritsas aus der Kicker-Datenredaktion. Hi, Jorgo.
Ja, hallo.
Nur, dass die Leute sich was drunter vorstellen können. Erklär doch mal kurz, was du hier machst beim Kicker.
Ich bin seit 2000 beim Kicker angestellt, war die ersten 4 Jahre bei Kicker Online und dann wurde beschlossen, dass es eine Kicker-Datenredaktion geben soll. Und wir beliefern alle Kanäle im Haus mit Daten.
Dann gehen wir mal direkt rein ins Sportliche. Und es wird auch gleich klar, warum ausgerechnet du hier sitzt. Erzähl doch mal, wie hast du deinen Sommer 2004 verbracht?
Ja, mein Sommermärchen war schon 2 Jahre vor dem deutschen Sommermärchen. Es war so, dass ich als griechischer Junge, der in Nürnberg geboren und aufgewachsen ist, einfach nur eine Erinnerung an ein Großturnier mit griechischer Beteiligung hatte. Und das war 1980, EM in Italien. War ziemlich schnell wieder vorbei. So gesehen war ich frühzeitig happy, dass die Griechen bei einer FM dabei sind und hatte für 6 Tage gebucht, also die ersten beiden Spiele gegen Portugal und gegen Spanien. Danach bin ich mal davon ausgegangen, dass es mehr oder weniger wieder vorbei sein würde, was aber nicht der Fall war.
Ja, du hast es schon gesagt, du wohnst in Nürnberg, die EM war in Portugal. Wie hast du das dann gemacht nach der Gruppenphase?
Es war so, dass wir zu viert, wie gesagt, für diese 6 Tage oder die ersten 2 Spiele hingeflogen sind. Dann hatte ich auch noch netterweise vom Haus Karten für die deutschen Spiele noch bekommen, so dass wir da die 6 Tage mehr oder weniger schon mehrere Spiele sehen konnten. Und dann waren wir wieder zurück mit dem Ergebnis, dass ich in der Halbzeitpause vom Russland-Spiel wieder Flugtickets nach Portugal gucken wollte und gemacht habe.
Ja, man weiß ja jetzt, es ist mit dem Europameistertitel geendet. Gab es denn neben dem Finale noch einen anderen Moment, den du jetzt besonders im Kopf hast, der sich besonders eingebrannt hat, irgendeine Szene?
Ja, grundsätzlich, so jetzt nach 20 Jahren, wenn ich da zurückdenke, ist es so, dass beim Eröffnungsspiel gerade mal 2.500 Griechen waren. Also beim überraschenden Erfolg gegen die Hausherren aus Portugal. Waren 2.500 Griechen. Beim nächsten Spiel gegen Spanien waren es vielleicht doppelt so viele. Russland habe ich, wie gesagt, nicht gesehen oder nicht live vor Ort. Und beim Viertelfinale gegen Frankreich waren es dann annähernd 10.000. Und diese Steigerung von Spiel zu Spiel hat man ja vor Ort dann miterlebt. Und das, was ich nie vergessen werde, ist halt die Tatsache, dass das beim Finale im Stadion, ich schätze mal, so knapp über 20.000 Griechen waren. Aber nochmal so viele in Lissabon verteilt. Das war auch bezeichnend, dass am Spieltag vor dieser Verkaufsstelle vom griechischen Verband um 7 Uhr früh ungefähr 5.000 Leute anstanden. Die Hälfte davon mit Koffern, die andere Hälfte irgendwie ohne. Und jeder hatte nur ein Ziel, ein Ticket für das Spiel in Lissabon.
Das beantwortet dann wahrscheinlich schon meine nächste Frage, ob es nach dem Finale dann eher eine griechische Party in Lissabon gab oder doch die portugiesische Enttäuschung dominiert hat.
Das war mit auch also sehr, sehr beeindruckend für mich, weil ich kenne es ja als Südländer irgendwie auch anders. Diese ganze Gastfreundschaft der Portugiesen und das vor allem, sagen wir mal, nach dem Eröffnungsspiel, was ja für ganz Portugal auch irgendwie eine Feier werden sollte und die wurde dann irgendwie nicht zur großen Feier, sagen wir so. Trotzdem, wie nett und gastfreundlich und entgegenkommend alle Portugiesen waren. Und man hat es dann so 1-2 Tage vom Finale gemerkt, so nach dem Motto, okay, liebe Griechen, jetzt waren wir nett zu euch, jetzt habt ihr ein schönes Turnier gespielt, jetzt seid ihr auch die Sensationsmannschaft, aber jetzt ist es so weit, dass unser Turnier dann doch wir gewinnen. so ziemlich jeder ist dann von 3 oder 4 Toren für Portugal ausgegangen und natürlich dann auch den erwarteten Turniersieg. Und je mehr das erzielt haben, desto sicher war ich mir, dass es nicht so kommt.
Lass uns mal auf die griechische Mannschaft schauen. Das sind ja schon legendäre Namen gewesen. Hinten drin Abwehrchef Delas, dann Nikopolidis im Tor, Karisteas vorne mit dem entscheidenden Tor im Finale. Den kennen ja auch einige noch aus der Bundesliga. Und natürlich Rehagel an der Seitenlinie. Was war denn das Besondere an dieser Mannschaft? Oder was war vielleicht auch der Schlüssel für diese Sensation?
Ich habe letztens mit Rekordnationalspieler Karigunis drüber gesprochen, der gefühlt auch 20 Jahre danach so ziemlich jeden Tag ausführlich beschreiben kann und sich anscheinend auch an alles erinnert, was ich nicht mehr kann. Es war so, dass es wirklich Rehagel damals geschafft hat. Also schon die Qualifikation zum Turnier war eine Überraschung. Aber anscheinend hat es Rehagel geschafft, den Jungs die Lockerheit zu geben, das Turnier zu genießen. Und erst, das hat mir Karigunis letztens auch erzählt, dass erst nach dem Spiel gegen die Franzosen jedem im Team klar wurde, wir können es holen und das machen wir jetzt. Und das heißt im Umkehrschluss, dass bis dahin den Jungs einfach nur Spaß gemacht hat. Und dazu die Kleinigkeit, ich war ja mehr Fan als Berichterstatter bei dem Turnier, was an sich gut war, weil man hat viel mehr mitbekommen. Aber ich war aber bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Viertelfinals gegen Frankreich. Und während man bei den Franzosen, ich will nicht sagen den Druck, eher vielleicht so diese, ja, wir sind überlegen, ob irgendwie gewinnen wir. Das hat man denen angesehen, während Rehagel in alter Manier seine Floskeln wiedergab und Sprüche. Also ich kann mich an einen erinnern, dass wir normalerweise um gegen diese Topspieler zu spielen, müssen wir viel Geld bezahlen, damit meine Jungs die Erfahrung haben können. Und das können wir jetzt hier umsonst genießen. Wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt ein M-Viertelfinale, das ist der Außenseiter. Aber irgendwie wird dann König Jotta schon wissen, was er da erzählt und was er macht. Und anscheinend war es wirklich diese Lockerheit, die er auch seinen Jungs mit seiner Erfahrung natürlich, weil auch die Spieler wenig bis gar keine Turniererfahrung hatten, das hat er denen rübergebracht. Und der Großanteil war die Erfahrung von Rehagel.
Du sprichst diese Außenseiterrolle an und diese Unbeschwertheit. Sind das denn Dinge, die den griechischen Fußball heute noch ausmachen?
Nee, weil das Turnier 2004 war der Start und der Verbleib natürlich von Rehagel, weil er sollte ja, oder er war angedacht, dass er zum DFB nach einem Turnier wechselt, was da nicht passiert ist. Und er blieb noch weitere 6 Jahre in Griechenland. Und das war der Anfang der Teilnahme des griechischen Teams an Großturnieren. Die WM in Deutschland hat man verpasst, aber bei der WM in Österreich, Schweiz war man als Titelverteidiger dabei. Bei der WM 2010 in Südafrika auch nachdem Rehagel war, 2012, wo das auch das letzte Spiel gegen Deutschland war im Viertelfinale, und auch bei der WM 14. Also die Unbekümmertheit war dahin, aber man hatte sich durch diesen Erfolg zu einem Teilnehmer an Großturnieren quasi gesteigert.
Dieses Jahr ist Griechenland leider nicht dabei bei der EM, weil man knapp im Elfmeterschießen gegen Georgien gescheitert ist. Wie tief hat das dann das Land und die Fans getroffen?
Sehr tief. Vor allem die Ausgangslage war ja die, man hatte Kasachstan im Halbfinale, auch noch daheim in Athen, und dann das Auswärtsspiel in Tiflis. Und das war halt vom Papier her machbar. Im Nachhinein ist es so, dass man vielleicht das Spiel zu defensiv angegangen ist oder zu vorsichtig war, um nicht ausgekontert zu werden von den Georgiern. Was an sich weniger schlimm gewesen wäre, wenn es zu Spielbeginn oder zu Spielmitte passiert, wäre, als jetzt irgendwie am Ende im Elfmeterschießen auszuscheiden. Und ich glaube, das wird man heute in München-Gladbach auch sehen, dass dieses Team, was sich immer noch drunter leidet, nicht bei dem Turnier, beim Endturnier in Deutschland dabei zu sein. Also der Stachel sitzt tief, weil, ja, man hat auch in der Vergangenheit Turniere verpasst, auch in den Playoffs, aber dann eben gegen Kroaten oder irgendwie namhaftere Teams. Und ich glaube, auch beim Turnier wird auch jeder griechische Fan, wenn Georgien spielt, an diesem Tag im März denken und im Elfmeterschießen.
Was macht denn Griechenland denn heute Abend zu einem guten Testspielgegner für die Deutschen?
Das griechische Team ist in den letzten 2, 3 Jahren schon ein bisschen zusammengewachsen. Und wenn früher die Defensive, sagen wir mal, das Prunkstück der Griechen war auf 2004, kann man sich momentan den Luxus erlauben, 3 Mittelstürmer zu haben. Ein Giakoumakis, der bei der Atlanta United in den USA kickt und jetzt gar nicht im Aufgebot dabei ist. Dann ein Vangelis Pavlidis von AZ Alkmaar, der auch in aller Munde ist und wahrscheinlich auch im Sommer den Verein wechseln wird. Und den Liga-Shooting-Star, sage ich mal, Fotis Ioannidis, den der ein oder andere Bundesliga-Star auf dem Zettel hat. Man verfügt halt über früher nicht vorhandene Offensivstärke. Um jetzt Christoph Zurlis, der in der zweiten Liga mit der Fortuna eine riesige Saison gespielt hat und der wahrscheinlich auch auflaufen wird heute, gar nicht irgendwie groß zu erwähnen. Also das gab es früher nicht. Und das kompakte Mittelfeld wird angeführt von Kapitän Bacasetas, der natürlich auch das Spiel lenkt. Also man versucht wirklich auch schön Fußball, Offensivfußball zu spielen, zu Abschlüssen zu kommen, aber dennoch in alter bewährter Manier auch defensiv, aggressiv in die Zweikämpfe zu gehen. Und im Idealfall, ja, es wird schwer gegen Deutschland, aber im Idealfall auch wenig zuzulassen.
Dann bedanke ich mich, Jorgo, für die spannenden Einblicke, sowohl was 2004 angeht, als auch was die aktuelle griechische Mannschaft angeht und wünsche dir erstmal einen schönen Feierabend später.
Ich danke auch und wünsche allen Fans ein schönes Spiel heute Abend.
Ciao.
Tschüss.
Wir schauen heute Abend genau drauf, wie sich die Jungs von Julian Nagelsmann gegen die Griechen schlagen. Jetzt aber erstmal die News des Tages.
Torhüter Alexander Nübel hat es nicht in den deutschen Spieltagskader für die heutige Partie gegen Griechenland geschafft. Für die EM-Generalprobe in München-Gladbach stehen Bundestrainer Julian Nagelsmann heute Abend 26 Spieler zur Verfügung. Darunter auch die Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger sowie die Finalisten Niklas Füllkrug und Nico Schlotterbeck. Die hatten ja zuletzt gegen die Ukraine gefehlt. Und welchen Einfluss Nübels Fehlen auf den finalen EM-Kader haben könnte, lest ihr bei uns in der Kicker-App. Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Geschäftsführer gefunden. Wunschkandidat Peter Christiansen wird zum 1. Juli Nachfolger von Marcel Schäfer. Weil der 49-jährige Christiansen aber noch beim dänischen Erstligisten FC Kopenhagen unter Vertrag stand, mussten die Wolfsburger eine Ablösesumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro bezahlen. Nach Kicker-Information steht Bayer Leverkusen kurz davor, den ersten Transfer des Sommers zu vollziehen. Der Youngster Genuil Bélissien soll von Stade Rennes kommen. Unter Thierry Henry debütierte Bélissien im November des vergangenen Jahres in der französischen U21-Nationalmannschaft. Der junge Verteidiger gilt als sehr dynamisch und bekleidete innerhalb seiner 27 Einsätze für Stade Rennes in der letzten Saison mal die linke Defensivseite und mal die Innenverteidigerposition.
Zehn Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wer jetzt Bock hat, sich schon ab heute die volle Dröhnung EM zu geben, für den habe ich noch ein paar Hinweise. Und zwar haben wir beim Kicker ein Paket geschnürt, besser vorbereitet könnt ihr gar nicht sein, weil seit dieser Woche bekommt ihr das große Kicker-Sonderheft zur EM. Überall, wo es Zeitschriften gibt, die perfekte Lektüre, wenn ihr wirklich über alles informiert sein wollt. Und ab und zu auch nochmal ein tatsächlich gedrucktes Heft in der Hand zu haben, ist ja auch nicht verkehrt. Dieses Sonderheft ist bei jedem Turnier auch ein treuer Ratgeber, was den nächsten Punkt angeht, nämlich das Kicker-Manager-Spiel zur EM. Das ist jetzt online und wir in der Redaktion haben auch schon eine große Liga gegründet. Da werden jetzt bis zum Eröffnungsspiel fleißig die Mannschaften zusammengestellt und dann wieder verworfen und neu zusammengestellt, bis man gefühlt alle Spieler mal drin hatte in seiner Elf. Nur um dann am Ende wahrscheinlich genau die Falschen aufzustellen, so circa läuft das bei mir zumindest immer. Ihr könnt's besser machen und dagegen eure Freunde antreten, denen mal zeigen, wer sich am besten auskennt. Erfahrungsgemäß werden dann Spiele wie zum Beispiel Georgien gegen Tschechien oder so auch erst richtig spannend, wenn man einen Schick oder einen Kvaratskhelia in seinem Kicker-Team hat. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos und zu gewinnen gibt's auch noch was, unter anderem ein Stadionbesuch bei der Eintracht inklusive Meet and Greet mit Mario Götze. Das kann man mal machen, denke ich. Wem das Managen eines EM-Teams zu viel ist, der kann auch einfach nur beim Tippspiel mitmachen. Da gewinnen ja erfahrungsgemäß eh immer die, die am wenigsten Ahnung haben. Damit verabschiede ich mich. Das war's mit Kicker Daily für heute. Macht es gut und ein schönes Wochenende. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr. Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn ihr uns weiterempfehlt.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.